was aus meiner Sicht manchmal der Fehler ist, sich in ein Produkt zu verlieben und zu glauben, weil man selber das so richtig, richtig, richtig gut findet, wird sich das schon von selbst verkaufen. Das Problem meistens ist eher, dass du einen Weg finden musst, so ein Produkt auch an den Markt zu bringen, egal ob es B2B oder B2C ist.
Suits and Sneakers Leadership Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Joy Edwin Tanaraccia und Harald Fortmann.
Wer in Deutschland über erfolgreiche Gründungen spricht, kommt am Emma, The Sleep Company, kaum vorbei. Aus einer Idee entstand innerhalb weniger Jahre eine Weltmarke und Europas führender Online-Matratzenhändler. Heute ist das Unternehmen in mehr als 25 Ländern aktiv und erzielt einen Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro. Eine beeindruckende Wachstumsgeschichte, aber auch eine, die nicht immer ganz geradlinig verlaufen ist. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers, dem Podcast über Führung, Transformation und Unternehmertum in bewegten Zeiten.
Heute sprechen wir aber nicht über Wachstum eines Unternehmens, sondern auch über das Wachstum einer Führungspersönlichkeit. Wie entwickelt man sich vom Gründer, der alles selbst macht, zum CEO einer globalen Organisation? Wann wird aus Kontrolle Vertrauen? Und wie verändert sich Führung, wenn das Unternehmen plötzlich größer wird als die eigenen Führungserfahrungen? Unser heutiger Gast hat genau diesen Weg hinter sich. Dr. Dennis Schmolzi hat Emma mitgegründet und zu einem der weltweit erfolgreichsten Unternehmen im Bereich Sleep and Home entwickelt. Lieber Dennis, herzlich willkommen bei Suits & Sneakers.
Hallo Harald, hallo Joy.
Ja, schön, dass du da bist. Und gleich mal zum Einstieg, eine Einstiegsfrage. Was war der Moment, in dem du selber gemerkt hast, Unternehmertum ist nicht nur Freiheit, sondern vor allem auch Verantwortung für Dinge, die du vielleicht auch nicht mehr kontrollieren kannst?
Okay. Kleine Frage zum Einstieg.
Gleich ins Hartgemachte.
Ja, genau. Wunderbar. Ich glaube, das ist eine graduelle Entwicklung. Also ich glaube, als wir gestartet sind 2013 mit der ersten Firma, einem Online-Shop für Matratzen, ich glaube, da ist einfach alles aufregend. Wir hatten so ein paar Praktikanten, mein Mitgründer und ich, Manuel und ich. Und ich glaube, da geht einem noch nicht so das Thema Verantwortung. Und was du gerade noch reingebracht hast, das Thema Kontrolle durch den Kopf. Aber als es dann anfing, dass wir Leute eingestellt haben, die selber Leute führen, ne, also Teamleader eingestellt haben oder jetzt inzwischen habe ich halt ein gutes C-Level-Team, da war das eine graduelle Entwicklung, die notwendig geworden ist, dass ich von jemandem, der vieles selber gemacht hat, zu jemandem, der wirklich führt. Und das war keine lineare Entwicklung, definitiv. Also von daher, wann kann ich denn die gar nicht genau beantworten? Irgendwann in den letzten 10 Jahren.
Aber das Thema Unternehmertum, das, was mich sehr interessiert und fasziniert immer wieder, was hat dich denn ursprünglich dazu angetrieben, so ein Unternehmen aufzubauen? Irgendwann in der Garage oder bist du deswegen studieren gegangen?
Bei mir war das Thema Unternehmertum nicht so deutlich und klar für mich selber. Also ich hatte als Student, auch als Schüler schon immer mal wieder Dinge geschaffen und selber kreiert. Also von einer, keine Ahnung, 12-Jähriger meine erste Umweltgruppe in meinem Dorf gegründet, die sich um die Umwelt dort gekümmert hat, wahrscheinlich mehr schlecht als recht, zu meinem ersten kleinen Webdesign-Firma, die aber eigentlich nur mein Vater und ein Winzer zum Kunden hatten, war das eher sehr unbewusst. Also effektiv ist es dann entstanden. Ich bin also zum Hintergrund, ich habe BWL studiert an der European Business School, habe Wirtschaftsrecht auch noch ein bisschen gemacht an der NYU in New York. Und bin dann bei McKinsey gelandet und habe bei McKinsey Banken beraten. Und es war dann 2012, wo mein jetzt Mitgründer Manuel auf mich zukam und meinte, ob ich nicht helfen möchte, einen Businessplan zu bauen, um Matratzen online zu verkaufen. Und das war eigentlich dann erst der Start. Also das war dann so der Punkt, ja, das finde ich spannend. Online-Geschäftsmodelle fand ich interessant. Webseiten bauen kannte ich. Businesspläne und Excel-Modelle bauen kannte ich definitiv. Und so kam irgendwie dann 1:1 zusammen. Also auch da wieder, es gab nicht so den einen Punkt. Ich kann sogar bis heute nicht mehr genau sagen, wann wir dann entschieden haben, dass wir es zusammen machen. Das war sehr graduell.
Matratzen, uraltes Geschäft, ne? Gibt's ja schon seit, weiß ich nicht wie viel, 100 Jahren. Irgendwie schlafen alle drauf.
Selbst die Ägypter hatten schon Matratzen. Ich fand das ganz beeindruckend, als ich mal in Ägypten im Museum war. Also deshalb, die haben jetzt dieses neue Museum aufgemacht. Den Vorgänger kannte ich noch, kenne ich noch. Da liegen Matratzen in der Ausstellung.
Ach, witzig. Okay, guck mal, wie lange das her ist. Aber trotzdem ist es ein Markt, der sich jetzt wenig bewegt hat, eigentlich immer relativ stabil. Dann gab es irgendwie die Discountwelle und so. Aber woran habt ihr gemerkt, das braucht der Markt noch? Und wann habt ihr gemerkt, dass die Idee funktioniert?
Na, das war erstmal getrieben. Die Idee Matratzen kam von meinem Mitgründer. Manuel hatte medizinische Matratzen, unter anderem Krankenhäuser und Pflegeheime vertrieben. Das heißt, er kannte die Industrie und damals so 2012, jeder hat doch irgendwie gefühlt alles dann angefangen online zu verkaufen. Und es war auch so die Welle nach Büchern und CDs kamen dann die Klamotten, Schuhe und Klamotten. Mhm. Und dann fingen Möbel an. So die Zeit auch, wo Home24 dann schon langsam unterwegs war. Und so hat Manu da effektiv 1:1 zusammengezählt und gesagt, Matratzen kenne ich, was online verkaufen, das macht ja hier jeder. Und so kamen wir da tatsächlich zusammen. Ja.
Also ganz profan sozusagen.
Tatsächlich jetzt nicht. Also andere Gründerteams, auch gerade so aus Business Groups, von der ich ja selber komme, die sich dann irgendwie den Markt genau untersuchen und aufmalen und was ist der Total Addressable Market und irgendwie, wo kann ich da spielen und wie kann ich das disruptieren? Wir waren da ein bisschen hemdsärmeliger reingekommen, ja.
Aber du warst ja offen für dieses Angebot von Manu, obwohl du bei McKinsey warst. Was war denn der Punkt, wo du gesagt hast, ich meine, Matratzen waren jetzt nicht so sexy, oder?
Ich war damals Projektleiter oder IM, wie das da bei McKinsey hieß und heißt. Und ich habe mir schon so ein bisschen die Frage gestellt, will ich da Partner werden? Als das gab es auch so ein Trainingsformat, wo dann allen neuen EMs, Projektleitern gesagt worden ist, so und jetzt geht's weiter, jetzt das nächste große Ziel ist Partner werden. Und ich saß da und dachte irgendwie so, das ist irgendwie nicht ganz meins. Also ich habe mich da nicht so ganz gesehen. Das war der eine Teil. Und der andere Teil war einfach, Manu war halt schon vorher unternehmerisch tätig. Ich war mit ihm eng befreundet. Und ich fand es einfach total spannend. Also ich habe dieses pragmatisch mal machen, ausprobieren und irgendwie lernen und gucken, was passiert und selber machen. Das finde ich total spannend. Und so ist dann das eins zum anderen gekommen. Und man muss ja auch sagen, ich habe auch nicht direkt gekündigt. Also ich bin auch ein bisschen risikoavers gewesen. Und wir haben den Online-Shop gestartet. Da habe ich 2 Monate, ich glaube, es waren 2 Monate, Auszeit genommen bei McKinsey. Wir hatten so ein Programm, ich glaube, Take Time oder so hieß das, das wir offeriert haben. Da habe ich 2 Monate mal Pause gemacht und in der Zeit haben wir unseren ersten Online-Shop gelauncht. Und dann war es ja auch so, da konnte man einfach mal sehen, was passiert. Das war dann so im Herbst 2013 und im April 2014 ungefähr. Da war dann klar, so das läuft, da kommen Umsätze rein, damit kann man was bauen. Also hat noch nicht zum Leben gereicht, aber damit kann man vielleicht was machen. Von daher war das auch da wieder eher graduell als jetzt so der harte Cut, wo ich gesagt habe, so auf jeden Fall gehe ich jetzt raus, nachdem ich das erste Gespräch mit Manu hatte, sondern es eher wirklich eher graduell gewesen.
Jetzt hast du ja schon 2 Typen bezeichnet, den oder beschrieben, den einen, die irgendwie hat und vielleicht dann losläuft und irgendwie so ein Unternehmen gründet und eher den Manager da reinkommt und das Ding dann mit aufbaut. Wenn du mal so auf die Gründerszene guckst, ne, wir hatten ja im letzten Jahr 29% mehr Gründungen in Deutschland. Ich bin bei der Zahl, die Verena daraus gibt, sehr vorsichtig, weil wir sehen natürlich auch den Arbeitsmarkt und gerade viele, die sich natürlich so als One-Man-Show irgendwie selbstständig machen, um keine Lücke im Lebenslauf zu haben. Aber nichtsdestotrotz, Unternehmertum ist irgendwie gerade in der jüngeren Generation sexier geworden. Es ist nicht mehr so das böse Bild des bösen Menschen, der irgendwie nur an seinem Reichtum arbeitet. Aber was glaubst du bei den Fähigkeiten, bei den Potenzialen? Was fehlt vielen, die eigentlich gründen oder gründen wollen?
Einerseits glaube ich schon, dass man eine gewisse Persönlichkeit idealerweise mitbringt. Also wenn du zum Beispiel keine Offenheit hast, also wenn du nicht neugierig, glaube ich, bist, sondern irgendwie relativ eingefahren und nicht so richtig links und rechts gucken magst, dann glaube ich, wird es schon eher ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich eher eine Persönlichkeit, ohne dass ich jetzt Psychologe bin, aber wahrscheinlich Persönlichkeitsveranlagung sein, die es schwieriger ist zu verändern. Das andere ist manchmal so das Herangehen und Mindset in der frühen Phase. Also das, was ich immer wieder Gründerteams auch sage, ist, probiert einfach mal aus, was zu verkaufen. Was aus meiner Sicht manchmal der Fehler ist, sich in ein Produkt zu verlieben und zu glauben, weil man selber das so richtig, richtig, richtig gut findet, wird sich das schon von selbst verkaufen. Das Problem meistens ist eher, dass du einen Weg finden musst, so ein Produkt auch an den Markt zu bringen. Egal, ob es B2B oder B2C ist, ne? Da Teams, die sich da in so einem Stealth-Modus einschließen und ein Jahr lang das beste Produkt entwickeln, ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, es geht erstmal darum, herauszufinden, wie man es verkauft. Und wenn man festgestellt hat, das geht, dann zu sagen, jetzt entwickle ich das geilste Produkt.
Würdest du sagen, dass in der KI-Zeit jetzt diese Hürde einfach niedriger gesetzt wird, weil du das erst über plastische Marktforschung erstmal testen kannst? Oder?
Es geht ja ein bisschen darum, auf welches Produkt man hat, ne? Also ich glaube, Software-as-a-Service-Gründung würde ich jetzt wahrscheinlich...
Das würde ich gerade nicht machen. Nicht.
Ja, ist wahrscheinlich riskanter geworden, als es noch vor 2 Jahren war. Ich meine, wenn es ein physisches Produkt ist, glaube ich, hilft AI per se nicht so viel, außer dass du vielleicht schneller Mockups machen kannst, was natürlich auch hilfreich sein kann. Also wenn du mal Mockups hast und in einem, egal ob, wie gesagt, Endkunden oder B2B-Kunden das einfach mal zeigen kannst, damit er sich das vorstellen kann und dir Feedback gibt, kann das natürlich auch schon hilfreich sein. Aber also ich glaube schon, dass natürlich AI die Art und Weise, wie man rangeht und gründet, verändert. Ich glaube auch, und das könnte schon der Fall sein, ich glaube, dass man, wenn man wirklich AI first baut und denkt, eine Organisation heute ganz anders aufbaut, als als man das, ich sag mal, noch vor 10 Jahren gemacht hat. Mein Mitgründer und ich, wir haben so ein kleines Family Office gegründet, Syntropy. Da geht es auch um sowohl Direct Investments als auch Inkubation. Und da gucken wir uns das genauso an. Also ich würde natürlich eine Firma heute nicht mehr so bauen, wie ich Emma vor 12 Jahren angefangen habe zu bauen.
Und was habt ihr jetzt von dem, was du dargestellt hast, auf die Frage von Harald, anders gemacht oder habt ihr die gleichen Fehler gemacht? Bezogen auf eure Gründung und die ersten Jahre.
Also wir haben viele Fehler gemacht. Du realisierst das immer hinterher und das ist immer das ärgerlich. Ich hab leider von meiner Persönlichkeit her immer viel Regret. Also ich möchte immer vermeiden, Fehler zu machen. Das ist so ein bisschen ein Teil von mir. Aber ich sag mal, in der Anfangszeit, ich glaube, wir haben zu lange versucht zu skalieren mit dieser klassischen Methode, die wir hatten. Wir hatten viele Praktikanten und sehr junge Kollegen ohne Erfahrung. Fairerweise auch, weil wir uns das nicht leisten konnten, teurere Kollegen einzustellen, also erfahrene Leute einzustellen. Aber es gab dann zum Beispiel einen Moment, da hat es echt schon geknirscht, so 2000, ich sag mal 17, wo wir gemerkt haben, so wir müssen eigentlich jetzt unser Mittelmanagement mal bauen. Also und das mussten wir aber auch erstmal lernen, wie das funktioniert. Und da kommen wir eigentlich faktisch zur Einstiegsfrage, Harald, die du vorhin hattest. So, das war einer dieser Momente, wo es dann darum ging, okay, wie führt man die denn? Wenn man sich vorstellt, man ist mit 10 Leuten in einem Raum und irgendwie jeder weiß, was der andere tut, da brauchst du auch keine Strukturen und Prozesse. Also dann fing es dann irgendwie plötzlich an, dass wir mal irgendwie ordentliche Meetings haben mussten oder irgendwie mal ein bisschen prozesslastiger gedacht haben. Und dann irgendwann haben wir ein All-Hands eingeführt. Also das waren schon so Level. Und dann gab es eben nochmal, vielleicht dann nochmal wirklich einknüpfend an deine Frage zum Eingang. Dann haben wir zwar irgendwann ein Mittelmanagement gehabt, aber das waren jetzt nicht immer noch nicht irgendwie Leute, die 30 Jahre vielleicht mal Industrieerfahrung haben, wie Operations funktionieren oder 20 Jahre Erfahrung haben, wie man, weiß ich nicht, Tech wirklich baut als Tech-Stack. Und dann ging es, sag mal, so in den letzten 3 Jahren oder vor 3 Jahren, jetzt habe ich das Team etwa zusammen seit 2 Jahren, aber vor 3 Jahren war das nochmal so eine Transformationsphase, wo ich eigentlich ein deutlich seniores C-Level bauen musste. Weil dann auch wiederum unser bis dahin vielleicht funktionierender Ansatz auch wieder nicht mehr ganz der richtige war. Und so glaube ich, dass man in diesem Wachstum sich immer wieder neu transformieren und neu erfinden muss. Was heißt das jetzt für die Zeit von AI und wenn jetzt sich Unternehmen gründen? Wir haben jetzt 1000 Mitarbeiter. Wenn man, weiß ich, unsere Größe in der Zukunft erlangen kann mit weniger Mitarbeitern, vielleicht stellen sich manche Fragen dann so nicht mehr. Aber Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist die ehrliche Antwort. Keine Ahnung, wie sich das auswirken wird auf Gründungen.
Wir hatten in der letzten Folge den Jakob Schöffel, CEO Schöffel Group, der mit 26 das Familienunternehmen übernommen hat, in 8. Generation. Und der hat diese Frage gestellt, bin ich überhaupt der Richtige für diese Rolle? Ist das eine Frage, die du dir jemals gestellt hast in den 12 Jahren oder die du dir immer wieder stellst?
Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich auf jeden Fall immer wieder stellen sollte, aus gerade, glaube ich, als CEO. Die Entwicklung der Firma, glaube ich, spiegelt ganz viel meiner eigenen Entwicklung wider. Mal ganz offen gesprochen, am Anfang war ich ein Micromanager. Ich war derjenige, der mit meinen Praktikanten und jungen Absolventen gelernt hat, wie Suchmaschinenmarketing funktioniert und wie wir eine Webseite bauen und wie wir AB-Tests machen, habe das alles selber mit denen gemacht. Aber im Endeffekt habe ich das diktiert. Und das ist eine Tendenz, die ich erstmal lernen musste zu überkommen. Insofern ist das, glaube ich, eine total gesunde Frage, sich das immer wieder zu stellen. Und das interessanterweise sowohl für sich selber als auch für die Firma. Also ich sage zu Manu immer wieder zu, wenn ich nicht mehr der richtige CEO sein sollte, dann sollten wir darüber offen sprechen. So, jetzt bisher war das noch nie vorgekommen. Insofern bin ich da sehr dankbar drum. Und gleichzeitig weiß ich, dass es auch was von mir abverlangt. Also ich mache Coaching sehr regelmäßig. Schon seit einigen Jahren. Weil ich glaube auch, dass man sich eben selber nur entwickeln kann, wenn man jemanden hat, der einen spiegelt faktisch. Also wir kommen ja alle irgendwie so gefühlt mit dem Eindruck auf die Welt, dass so wie wir ticken im Inneren, so funktioniert ja eigentlich jeder andere. Und wir müssen dann leider über unser Leben nach und nach lernen, dass das nicht so ist. Sei es in der ersten Beziehung oder eben in eine Firma oder wo auch immer. Aber ich glaube, da kann eben Coaching enorm helfen. Also insofern, ja, ich glaube, es ist eine total wichtige Frage.
Fehlt dir der Teil? Also du bist ja vom Maschinenraum quasi auf die Brücke hochgewachsen dann mit dem Unternehmen. Fehlt dir es nicht ab und zu wieder in den Maschinenraum reinzugehen und sich die Hände dreckig zu machen? Oder bist du da angekommen und weißt, nee, das ist jetzt das, was ich kann und wo ich gut bin?
Ja, ich glaube, es ist beides. Also das Feedback, was ich auch von meinem Team bekomme, ne, also von meinem C-Level-Team, von meinen Kollegen bekomme, ist, vor 2-3 Jahren war das mal sehr explizit. Da hieß es, Dennis, das Starke an dir ist, dass du eigentlich alles lösen kannst. Das Problem ist, dass du eigentlich alles lösen kannst. So, ich liebe es, in die Details zu gehen. Ich liebe Dinge zu perfektionieren. Und die Kunst, die ich hoffe, heute vernünftig an den Tag legen zu können, ist sehr bewusst und dann auch explizit für die Kollegen zu entscheiden, wo ich reingehe und warum ich reingehe. Also es ist eines meiner Lernerfahrungen. Das heißt also, ja, weiterhin gibt es Momente, wo ich tief reingehe. Also wir haben jetzt gerade eine neue Produktlinie zum Beispiel geschaffen. Die 2-3 Jahre oder so haben wir daran jetzt gearbeitet. da war ich extremst da dran, weil das wirklich eine andere Positionierung und nochmal ein anderes Produkt werden sollte. Nicht nur in der Produktentwicklung, sondern auch in der Positionierung, in der Vermarktung. Und da wusste jeder, dass da wirklich teilweise Details mit mir abgestimmt werden und ich da involviert sein will, weil das so ein wichtiger Cornerpiece, also ein wichtiger Eckstein, Eckpfeiler unserer Vision ist. Und dann ist es auch wieder okay, das ist so meine Lernerfahrung. Ich mache manchmal natürlich trotzdem den Fehler, dass ich irgendwo reinspringe und das nicht so explizit mache. Und dann kann es knirschen, weil Leute sagen so, warum kommt jetzt hier der CEO und diktiert mir irgendwie und sagt, er will das anders haben. Das ist doch meine Aufgabe. So, und ich glaube, das zu erklären, das explizit zu machen, ist zumindest, was ich versuche, ja.
Wann kamst du denn zu der Einsicht, dass du einen Coach brauchst, Dennis?
Ja, die Einsicht kam als, so sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, als Manu und ich mal nicht mehr richtig gut zusammengearbeitet haben.
Ich hatte es mir gedacht, deswegen frage ich.
Ja, sehr gut, good catch. Das war eine
Zeit. Weil ihr wart vorher auch befreundet.
Wir waren befreundet, wir haben als Freunde zusammen gegründet und das ist wie eine Ehe. Wir machen das jetzt 14 Jahre zusammen. In der Anfangszeit war es auch noch 24/7. Also es ist wirklich, wir haben am Wochenende gearbeitet. Wir hatten mal zwischenzeitlich einen Matratzenladen gehabt, den wir dann samstags noch betrieben haben. Also das ist sehr intensiv. Und es gab dann vor ein paar Jahren, 4, 5 Jahren, gab es eine Phase, wo es zwischen uns ziemlich geknirscht hat. Also zwischen kann ich das, glaube ich, so offen sagen, weil diese Phase Gott sei Dank vorbei ist. Aber damals haben wir es versucht, vom Team auch wegzuhalten. Also so, ich bin jetzt mal gespannt, wenn Teams hier reinhören, die vielleicht schon damals da waren. Jetzt erlernen die ein bisschen was ich, glaube ich, noch nie dem Team erzählt habe. Aber da hat's richtig geknirscht. Da haben wir versucht, Meetings professionell zu handhaben, aber darüber hinaus dann keinen Kontakt zu haben. Und das war ein Moment, wo Manu auf mich zukam und dann irgendwann meinte Dennis, sollen wir nicht doch mal gucken.
Zu einem Paartherapeuten.
Ja, genau. Also war es kein Paartherapeut, es ist ein Executive Coach, aber ich glaube, das, was da gemacht worden ist und was wir dort machen, ist faktisch Paartherapie gewesen, ja.
Ja, sehr analog. Das stimmt.
Ich kann mir nämlich gut vorstellen, als Führungskraft, bist du mir damals, als wir uns kennengelernt haben, mir aufgefallen, du stellst enorm viele Fragen. Zum Teil auch unangenehme Fragen, aber berechtigte Fragen und das in einer relativ kurzen Taktung. Ja? Das heißt, du willst relativ schnell wissen, wo du hier bist, warum du hier bist und was es für einen Sinn macht und so. Und das zieht sich so durch dein Leben. Und da kann ich mir gut natürlich vorstellen, dein unmittelbares Umfeld, dass die auf dem Pace, den du da an den Tag legst, ja, nicht immer Zeit hat, Luft zu holen. Deswegen so ein Coaching natürlich sehr viel ausmacht, so zu reflektieren. Harald, das war, glaube ich, Stefan Seifert, nicht? Das war einer seiner großen Assets, dass er sagt, er macht das über 2 Dekaden oder so. Aber das hat ihm enorm viel geholfen, so ein Unternehmen wie Körber heute dahin zu bringen, wo er ist, wo das ist, ja. Und ich denke, das macht sehr viel aus.
Total. Sven Odier hat das ja auch berichtet, ehemaliger CEO von Engel & Völkers, der auch den Druck hatte vom Aufsichtsrat, der gesagt hat, hey, wir zahlen dir ein hohes Gehalt und du musst das doch können, warum brauchst du jetzt noch einen Coach, den wir auch noch teuer bezahlen müssen? Und er hat immer gesagt, nee, den brauche ich, das ist wichtig. Ich bin deshalb so gut, weil ich ihn habe. Und das finde ich, also hat lange gedauert, bis in Deutschland diese Einsicht auf dem C-Level angekommen ist, dass ein Coach was Gutes sein kann. Das war ja immer so, auch siehst du ja immer noch in Aufsichtsräten oder Investoren dann so, ja, warum braucht denn der das? Der muss es doch können. Aber ich glaube, genau das, diese Spiegelung, gerade in so einem Konstrukt eben, wo du mit einem Freund zusammen gründest, glaube ich, super, super wichtig. Und beeindruckend, dass ihr dann trotzdem ja 4, 5 Jahre ohne ausgekommen seid, ist ja schon mal eine enorme Basis, auf die ihr bauen könnt. Und das ist ja enorm.
Also wir haben dann relativ zügig gehandelt. Also als es dann in der Knirschenphase war, also ich sag mal, das war vielleicht ein Jahr oder so, wo es so geknirscht hatte. Also von daher, es hat jetzt nicht so lange angehalten. Ist immer hätte, ne, was wäre gewesen, wenn. Aber auf jeden Fall hat das uns wieder dahin bewegt, dass wir da zusammenarbeiten, auch befreundet sind. Ja.
Aber würdest du sagen, du hast heute auch einen Ratgeber an deiner Seite und zwar von Anfang an bis heute, also unabhängig jetzt von diesem Thema Coach oder?
Ja, ich meine, so ein bisschen Richtung von Mentoren und so, das habe ich nicht so explizit. Also es gibt natürlich immer wieder irgendwie Personen um mich herum, die mich inspirieren in verschiedenster Art und Weise. Also auch, ich meine, als wir uns kennengelernt hatten, also auch da habe ich ja wieder was mitgenommen. Also es ist so, man nimmt, und ich meine, du hast mir ja netterweise mal deine Geschichte auch geteilt, wie du hierher gekommen bist. So jedes dieser Elemente sind Bausteine, manchmal ein bisschen kleinere Bausteine, manchmal größere Bausteine. Aber es gibt vielleicht nicht die eine Person. Aber klar, was ich sagen kann, zum Beispiel, als wir gegründet haben, war Manu für mich ein massiver Teil meiner Entwicklung. Also nicht nur meines Lebens, sondern auch dann der Entwicklung, weil Manu schon vorher gegründet hat und ich war extremst risikoavers. Ich wusste nicht mal, wie ist das denn, wenn ich jetzt eine Person einstelle und wie finden wir denn eigentlich unser erstes Office und habe mir da schon wieder viel zu viele Gedanken gemacht, während Manu wirklich die Ärmel hochkrempelt und das einfach mal machen. Und eine sehr unternehmerische Denkweise einfach an den Tag gelegt hat, wovon ich viel profitiert habe und auch einfach meine Barrieren, sage ich mal, also sozusagen auch so ein bisschen Denkbarrieren und Ängste, die effektiv dahinter stehen, ablegen konnte und darüber lernen konnte, dass man tatsächlich einfach mal ein bisschen größer denken darf. Also Teil unserer Geschichte ist, wir haben nie Venture Capital eingesammelt, weil ich immer viel zu klein gedacht hatte und mich nicht getraut habe, große Businesspläne zu schreiben. So, während alle anderen gesagt haben, wir bauen jetzt ein Unicorn, haben wir gesagt, oh, vielleicht machen wir nach 5 Jahren 10 Millionen Euro Umsatz. Kriegst du kein Geld für. So, haben dann aber outperformed. So, das ist der andere Teil der Geschichte. So, das ein Teil, aber auch zum Beispiel mein Coach, definitiv. Also, als ich mit Coaching angefangen hatte, ich bin sehr Content getrieben. Und das war dann so ein Moment, wo ich dann das Thema einerseits zwischenmenschliche Beziehung, aber andererseits auch sich selber verstehen. Also, wie tickt man? An das Thema konnte ich mich dann erstmal mit meiner Stärke sozusagen über das Inhaltliche nähern und fand das so spannend. Mit meiner Neugierde habe ich da viel aufgesaugt, sodass ich aber heute eine ganz andere Fähigkeit habe, Menschen und Situationen einzuschätzen, als das noch, weiß ich nicht, vor 5, 6 Jahren der Fall war. Also von daher sind eher, ich sag mal, so einzelne Bausteine und Personen, die in mein Leben treten und denen ich begegnen darf.
Und wenn du so schon aufgemalt hast, wie du dich auch verändert hast, wie auch dein Führungsstil vom Micromanager jetzt zum Kapitän auf der Brücke sozusagen verändert hat. Hast du im Vorgespräch auch gesagt, dass diese Rolle und diese Führungsart sich immer mehr auch in Richtung eigentlich eines Coaches entwickelt, ja, wo wir gerade beim Coaching sind. Woran machst du das fest? Was steckt hinter diesem Gedanken, eher als Coach zu agieren, anstatt als CEO, als Führungskraft? Oder ist der CEO heute eigentlich der Coach?
Nee, leider nicht.
Ja, wie seht ihr das denn? Genau. Joy, was ist denn deine Perspektive?
Ja, andere Baustelle. Ist, dass es definitiv zu wenig Entscheidungen in Deutschland momentan gibt. Deshalb lahmt auch hier gerade alles. Wir brauchen mal wieder mehr Entscheider und nicht nur Leute, die eine Basisdemokratie suchen. Deshalb würde ich sagen, ist für mich schon ein CEO derjenige, der die Entscheidung trifft und auch unangenehme Entscheidungen trifft und nicht unbedingt nur Menschencoach. Aber ich glaube trotzdem, dass Führung nicht mehr über patriarchalische Führung wie früher funktioniert, sondern schon über Kommunikation. Und deshalb, du hast gesagt, du stellst viele, viele Fragen. Ist das für mich immer ein Indikator? Das ist bei mir auf der Checkliste schon mal ein positiver Punkt, weil ich glaube, derjenige, der viel fragt, der hat A, die Neugier, was eine super wichtige Kompetenz ist, B, eben auch diese Empathie, dann auch Leute dann an der richtigen Stelle abzuholen, weil er sie versteht und weil er ihre Bedürfnisse oder ihre Ängste versteht. Und ich glaube, deshalb, am Ende des Tages ist es vielleicht eine Mischung aus beiden, aber mir geht der Trend zu stark zum Coach und zu wenig zum Entscheider.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, ein guter CEO, jetzt muss ich wirklich ein bisschen drüber nachdenken, aber ich glaube, ein guter CEO kann einfach die Klaviatur spielen und weiß, wann er was anwenden kann. Und ich glaube, dass es, wie gerade schon ein bisschen ausgeführt, ja, mit der Entwicklung von Emma und dem Wachstum, ich immer wieder auch meine Rolle neu erfinden musste, es ist tatsächlich auch gerade wieder so ein Fall. Also wir sind in Europa inzwischen die größte Schlafmarke. Wir sind in Asien unterwegs, also von Japan bis Australien. Auch in Americas. Wir haben ein Office in Mexico City, das dann von Kanada bis Chile quasi Länder bedient. Das ist eine Führungsspannbreite oder eine thematische Spannbreite, die sehr enorm ist. Und wie vorhin beschrieben, also ich glaube, ich kann wirklich gut Probleme lösen und ich kann gut neue Exzellenz schaffen. Also ich glaube, ich habe auch so ein bisschen dieses First Principles Thinking. Also ich nehme nicht auf, okay, was ist aktuell vorhanden, sondern ich denke einfach, was könnte es denn alles sein, wenn ich mal ganz zurückgehe und einfach mal alle Annahmen hinterfrage. Aber das kann ich natürlich jetzt nur noch gezielter einsetzen. Und deswegen ist es eher so, wie kriege ich hin, dass andere in diesen Logiken auch denken können und verstehen, wie ich vielleicht an Dinge und Themen herangehe. Das ist dann dieser Coaching-Element. Und im Zweifel auch vielleicht ein Stück weit als Coach, vielleicht nicht als Referee, aber als Coach zu sagen dazu, die Qualität reicht noch nicht. Ehrlicherweise, glaube ich, geht das besser und das ist wichtig und deswegen nochmal zurückschicken und nochmal nacharbeiten. Und hier sind 3 Tipps vielleicht in die Richtung, die du denken kannst. Bis hin zu das, was ich vorhin ja meinte. Es gibt manchmal immer noch Momente, wo ich sage, das ist mir zu wichtig. Und gleichzeitig habe ich nicht das volle Vertrauen, dass das Team zum Beispiel, was gerade daran arbeitet, das in der Qualität und in der Logik hinbekommt, wie ich das sehe, so dass ich in diesen Fällen dann manchmal sage, ich definiere mich da rein. Also ne, das Beispiel vorhin mit unserem neuen Produkt. Und das war zum Beispiel spannend. So, die nächste Produktlinie, die gerade erarbeitet wird, da bin ich schon viel, viel, viel weniger involviert, weil ich jetzt weiß, dass das Team gelernt hat, wie wir darüber nachdenken und was jetzt notwendig ist. Also mal ein simples Beispiel. Wir gucken uns auch die Unboxing-Experience jetzt viel mehr an. Also wenn ich das Produkt bekomme, bestellst du ja online. Wenn du die Matratze aufmachst, ist irgendwie doof, wenn da einfach nur die Matratze drin ist. Sondern irgendwie musst du nochmal abgeholt werden. Und da hatte ich schon irgendwie Ideen gehabt, aber das ist jetzt etwas, was wir verfeinert haben, klar ausgearbeitet haben, eine Logik dazu haben. Jetzt gibt es da ein bisschen Prinzipien und entlang dieser kann das Team jetzt arbeiten. Aber in der Entwicklung dieser war ich involviert.
Das heißt, die DNA, die Gründer, also Manu und du, noch haben, die gibt dir sozusagen noch weiter. Weil damit lebt das Unternehmen ja eigentlich oder nicht.
Total. Was total spannend war, früher, nochmal zu diesem Thema, Venture Capital haben wir nicht bekommen. Wenn Leute gründen, ist ja bei Investoren immer so die Frage, ja, okay, also sie sagen zwar immer, das Team sei wichtig, aber am Ende kommt dann trotzdem die Frage, ja, was kann man jetzt nicht kopieren und hast du ein Customer Lifetime Value und so Lock-in-Effekte und Winner-Takes-it-all-Markt oder keine Ahnung was. Aber fairerweise, das, was wir machen, hat das, glaube ich, vorhin in der Intro gesagt gehabt, das gibt schon, Business-Modell gibt schon sehr, sehr viele Jahre. Wir machen es zwar aus meiner Sicht mit deutlich besseren Produkten, nochmal deutlich komfortabler mit einer Online-Bestellung, 100 Nächte Probeschlafen, Apollo und alles, was dazugehört. Aber der Kern, auch das kann alles kopiert werden. Wir haben ja auch keine eigene Logistik, machen wir mit Dritten. Also per se ist das nicht Rocket Science. Insofern ist auch, wenn Leute mich fragen, aber im Endeffekt kann ich ihnen erklären, dass wir extremst gute Produkte entwickeln. Bin ich absolut überzeugt von, dass wir im Consumer-Bereich die besten Produkte weltweit bauen inzwischen. Ja, und ich kann ihnen erzählen, wie wir Marketing anders machen als alle anderen. Aber im Endeffekt, wer erfindet das denn? Also wo kommt das denn her? Das kommt aus dem Team und aus unserer DNA, die wir haben. Weil das Spannende ist, kaum einer bei uns, der die Produkte entwickelt oder unsere Marketingmodelle bauen, haben vorher genau das vorher gemacht. Also die haben vorher im Zweifel nicht Matratzen entwickelt oder Attributionsmodelle entwickelt, sondern wieder im Sinne von diesem First Principle Thinking einfach Leute, die da ganz frisch rangehen und dadurch kommt dann auch neue Exzellenz hervor. Aber ja, also von daher, und das ist Teil unserer DNA und die, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Elemente der Firma, die in die Organisation zu geben und zu verankern, auch wenn sie wächst, was echt nicht ganz einfach ist, das ist A und O. Insofern betrachte ich auch People and Org, also wir nennen es nicht HR, ich mag den Begriff HR nicht so gerne. Für uns ist es People und Organisation, Organisationsdesign und die Organisation selber ist für mich eine der strategischen Funktionen, die wir haben. Übrigens geführt von jemandem, in meinem Fall, der nicht vorher HR gemacht hat, weil ich wirklich gestruggelt habe, für mein C-Level jemanden zu finden, der HR anders denkt und schon HR vorher gemacht hat, ist so selten.
In der Tat, in Deutschland selten, weil HR selten strategisch aufgehangen wurde in der Vergangenheit. Das ist die Wertigkeit von HR wird eigentlich in den letzten Jahren erst richtig erkannt.
Und nicht umgesetzt haben.
Nee, viel zu wenig, ja, absolut. Ist so,
das leider. Kind heißt jetzt Crow, aber trotzdem bleibt der Personalleiter.
Wie heißt das Kind jetzt?
Crow, also C-H-R-O.
Crow? Aha, so, ja, okay. Ja. Aber ist ja einfach nur ein Titel.
Ja.
Ja, aber was würdet ihr dann sagen, was es denn in Deutschland dann braucht, damit mal irgendwie HR wirklich strategisch begriffen wird? Was heißt denn aus eurer Sicht, dass es strategisch begriffen wird?
Der fängt jetzt wieder mit den Fragen
an. Ja, ist gut, ist super.
Wir stellen hier die Fragen.
Aber ich habe doch hier Experten. Weil
Nein, was vollkommen richtig. Nee, richtig, ja. Ich denke, es ist wirklich an der Zeit. Wir haben das Thema Arbeitnehmermarkt, wir haben Fachkräftemangel. Also wir werden von all diesen Themen von links und rechts zerdrückt. Und wir kennen die theoretische Lösung. Wir sind in der Praxis noch sehr, sehr weit zurück. Das heißt, ja, es muss jemand, wie es jetzt bei euch auch ist, jemand auf dem C-Level sehen, der mitentscheidet, der die Strategie des Unternehmens kennt, daraufhin auch das Thema HR, beziehungsweise People, wie du sagst, mit aufbaut und mit Gedanken macht, ja. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, wir haben immer historisch bedingt eine HR, das ist eine Silo-Funktion, du hast dich um Admin zu kümmern, du hast dich um Recruiting zu kümmern, that's it. Du darfst gerne jetzt dabei sitzen.
So eine Support-Funktion.
Genau, du hast eine Support-Funktion, du darfst auch dabei sein, ja, aber du kannst auch gerne mitreden, aber die Entscheidung wird nicht so gehört, wie wir es eigentlich haben. Und diese Diskussion haben wir jetzt mehr als 4-5 Jahre. Das Thema, dass der HRler auch mit am Tisch sitzen muss. Und wenn man nach 4-5 Jahren jetzt schaut, es hat sich de facto nicht viel verändert.
Gibt es Länder aus deiner Sicht, wo das besser läuft?
Skandinavien, Holland, um jetzt mal in Europa zu bleiben und nicht irgendwie über den Teich zu gehen oder sowas. Ja. Aber die Länder, also Skandinavien und Holland sind immer eigentlich Paradebeispiele für alles, was in HR oder im Personalwesen passiert. Die haben halt schon viel länger einen Fachkräftemangel, einfach aufgrund ihrer Größe und haben viel früher adaptiert. Also auch das ganze Thema Skill-Based Hiring kommt alles aus diesen Ländern. Also das ist, ne.
Wobei der Führungsstil ist natürlich auch ein anderer. Der ist nicht deutsch. Also die Skandinavier führen nochmal anders als die Holländer. Der CEO in Holland, der hat eine Meinung, der übernimmt die Verantwortung, aber der möchte gerne von seinen Führungskräften diese Entscheidung mitgetragen wird. Da wird so lange diskutiert, bis dann eine Entscheidung getroffen wird, aber dahinter steht dann die ganze Mannschaft. Das ist dann nicht wie in Deutschland, wo, wie Harald sagt, der Patriarch hat entschieden, es wird gemacht. Da gibt's welche, die machen nicht. Manchmal machen sie aus Ehrfurcht oder was auch immer. Das ist ein anderer Stil. Deswegen ist das dort, sowas zu implementieren, leichter, weil man da mehr oder weniger schon immer mitgespielt hat, als jetzt in so einer Struktur, die konservativ hier wie in Deutschland. Und in Skandinavien ist nochmal ein anderes Paradebeispiel. Also insofern.
Ich beneide niemanden drum, der seine Firma da transformieren muss. Also ich bin eigentlich dankbar dafür, dass wir diese DNA von Anfang implementiert haben. Also weil ich von Anfang an dieses Thema so spannend fand. Übrigens, das ist etwas, was ich bei McKinsey mitgenommen hatte. Also es ist gar nicht so die Prozesse und irgendwelche Tools oder sonst was, wie man berät. wie man PowerPoints malt, sondern am Ende habe ich realisiert, es ist die Art und Weise, wie McKinsey-Exzellenz aus der Organisation heraus schafft, durch diesen krassen Fokus auf eine DNA. Und ich glaube nämlich, wenn du so ein bisschen Old Corporate Germany transformieren, also ich meine, ich sitze ja hier auch in Frankfurt mit den Banken, die ich mal beraten habe, also so ein Monster zu transformieren, weiß ich nicht, ob ich mir das zutrauen würde.
Das ist immer schwieriger, aus der Legacy heraus was zu transformieren, als was neu anzufangen. Da muss man fair bleiben, das ist so, ne? Aber um Joy noch zu ergänzen, früher hast du deine Belegschaft gehabt, die hat eine Aufgabe, deine Mitarbeiterin hervorrufen. Du hast nicht mehr eine Gradlinigkeit in der Karriere. Das heißt, du musst ganz anders auch mit der HR umgehen. Die muss ja die Leute wirklich strategisch begleiten, um sie besser zu machen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, wenn sie irgendwo auf einem Wissens- und Tätigkeitsniveau hängen bleiben. Du musst sie entwickeln. Und das ist halt immer das alte Bild. Ne? Der Mitarbeiter sagt immer im Jahresgespräch, was hättest du gerne nächstes Jahr? Ja, mehr Weiterbildung. Und dann sagst du, hier ist Weiterbildung. Und sagen die, ja, nee, keine Lust, keine Zeit oder was auch immer. Das heißt, du musst schon jemanden in der Hand haben, der das gestaltet, der sinnvoll auch begleitet und der wirklich sagt, guck mal, da hast du einen Mangel, lass uns da mal reingucken und lass uns mal wirklich das beheben oder deine Stärken stärken und dich woanders einsetzen. Und ich glaube, das ist super wichtig, das reinzunehmen. Und ich kann nur sagen, bei den Kunden, die auf mich gehört haben in den letzten Jahren und wirklich ihre HR-Verantwortliche oder Verantwortlichen dann hochgesetzt haben, an den Tisch gesetzt haben, vielleicht sogar zum Geschäftsführer oder zum CHRO gemacht haben, die haben mir alle im Nachgang berichtet, das war eine gute Entscheidung. Wir haben heute eine ganz andere Sicht auf Personal und auf die Entwicklung des Unternehmens und antizipieren heute eigentlich, welche Fähigkeiten brauchen wir in 3 oder 5 Jahren, was jetzt noch komplexer geworden ist durch die KI. Aber letztendlich musst du ja überlegen, so sind das die richtigen Leute, die wir heute haben und die wir in 3 Jahren haben oder was brauchen wir eigentlich dann für Kompetenz? Und du musst ja langsam anfangen, die entweder auszubilden oder am Markt zu suchen. Und das geht ja eben auch nicht von heute auf morgen. Vor allem nicht in einem degressiven Markt, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben Fachkräftemangel, die Boomer gehen gerade alle in Rente. Also die Welle kommt ja jetzt noch. Ne? Es erholen sich gerade alle. Ne? Gab ja große Spiegel-Titel-Story jetzt gerade wieder. Die Arbeitgeber denken, ach, der alte Markt ist wieder da, wir kriegen wieder genug Leute, weil jetzt mal ein paar Entlassungen gekommen sind. Aber ja, die Welle geht ja weiter, die Boomer gehen in Rente und wir haben den Fachkräftemangel. Das ist einfach so und das ist wichtig dann. Ne?
So eine ähnliche Story habe ich Harald auch. Da hat wirklich das Unternehmen gesagt, gerne nennen wir das Kent CHRO, fertig. Und dann hat man auch die Person eingestellt und dann ging es los. Und dann wurde im operativen Tagesgeschäft klar, deutlich, nein, sie ist eine Personalleiterin, soll Admin machen und ist fertig. Aber diese Person hat sich jetzt knapp 2,5 Jahre durchgesetzt. Wirklich, also ich habe ihr schon gesagt, lassen Sie es, wir suchen was anderes oder Sie gehen wieder raus, weil das ist nicht das, was versprochen wurde. Und ich fühle mich da auch als Personalberater nicht wohl, wenn ich nicht beide Seiten befriedigt habe. Ja, wir müssen nicht nur den Kunden, sondern auch den Kandidaten an die richtigen Plätze bringen. Sonst fällt uns das auf die Füße und das hat dann noch Effekte. Und in der Tat hat die Kollegin oder die Dame sich so dermaßen durchgesetzt, sie hat sich da wirklich reingehangen, hat gegen jeden Widerstand gekämpft und ist jetzt in der Chefetage im wahrsten Sinne des Wortes angekommen und ist jetzt ein echtes CRO. Also, obwohl es im Vertrag dran stand, hat man sie nicht dementsprechend so behandelt. Und das ist so etwas, wo ich sage, okay, toll. Und es gibt in der Tat zum glücklicherweise auch in unserem Kundensegment diese Themen. Aber es ist noch zu wenig. Es ist noch zu wenig, als dass wir sagen können, das hat bei uns zur Kultur eingefunden. Aber
ich hatte letztens eine Diskussion gehabt, wo ich gefragt worden bin, okay, wie ist denn Emma eigentlich anders? Wo ich so dachte, okay, gute Frage. Eigentlich kann ich das nicht beantworten. Ich habe zwar in der Beratungszeit mal ein paar Firmen gesehen, aber ich habe eigentlich gar keinen Vergleich. Und wenn ich dann solche Stories gerade von dir höre, wo so CHRO ist dann der Titel, aber irgendwie muss dann in der Geschäftsführungsetage erst ankommen, zieht sich bei mir schon ganz viel vom Wording so zusammen. Aber das ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie andere Firmen arbeiten, wo also bei uns, um das einfach mal zu teilen. Also wir haben das gesamte C-Level und natürlich auch mein CHRO zusammen jeden Montag früh für unsere Business Reviews und jeden Dienstagnachmittag für so 1,5 Stunden, wo wir jede mögliche strategischen Themen gemeinsam diskutieren. Und das Format an dem Dienstag funktioniert auch so, ist halt vorbereitet, keine Ahnung, was für ein Thema es ist. Lass sagen, es geht um die neue Produktlinie, die wir schon jetzt mehrfach hatten. Und dann muss jeder vorher auf Basis des Themas und der Frage, die diskutiert wird, seinen Senf dazu abgeben. Und das macht dann auch der CHRO. Also ist gar keine Frage. Und es kann zwar mal passieren, dass er sagt, dazu, da habe ich jetzt kommerziell nicht so die richtige Perspektive, aber im Zweifel sagt er etwas dazu, das eigentlich in der Organisation fahren kann müssen oder die Konflikte, die er sieht, etc. etc. Also und manchmal hat er auch eine kommerzielle Perspektive übrigens. Das ist für mich so ein Selbstverständnis von uns, dass wenn ich das dann höre, Joy, wie du es gerade beschreibst, wie es bei anderen läuft, ich denke so.
Ja, aber das ist eben genau das Empowering von Leuten. Also denen auch nicht nur den Titel zu geben, sondern auch die Aufgabe zu geben und dann auch das zu bekommen, was man da erwartet. Ne? Weil gleichzeitig haben wir gerade auf LinkedIn war vor kurzem eine Diskussion, sollte man nicht eben, um bessere Leute zu kriegen, einfach jedem C-Level-Titel anbieten, ne? Wo ich gedacht habe, so genau das ist das Problem. Ne? Also wir müssen auch genau hintergucken, weil nur was CMO bei LinkedIn steht oder CHRO oder was auch immer, ist denn noch lange nicht auf dem Level. Ja, und das ist diese Titelinflation, die vor allem, sag mal, in der ganzen Self-Branding-Ära über LinkedIn und Co. dann auch geschaffen wurde. Und gerade muss man sagen, die Berliner Bubble da auch sehr stark drin ist, da irgendwelche Titel zu vergeben. Ne?
Ja, wenn man gründet, da kriegst du ja ganz schnell den CMO-Titel oder was auch immer, also COO. Aber fairerweise hatten wir genauso, also in frühen Zeiten.
Gut, aber ihr habt es entwickelt. Ne? Und die Frage ist halt immer auch, ne, bist du Founder und CEO, nur weil du jetzt eine Trinkhalle aufmachst oder weil du wirklich ein Unternehmen, ein Imperium aufbaust. Ne? Und ich glaube, das ist halt schon so eine Wahrnehmung, die irgendwo dann auch hapert. Ne? Und früher hast du halt genau gewusst, du hast einen Direktor Finanzen gehabt, dann wusstest du, der ist Leiter der Finanzen. Und das ist halt heute unglaublich kompliziert und du musst hinter den Menschen gucken. Und genauso müssen aber die Kandidaten eben auch hinter die Funktion gucken, weil nur weil sie eine CHRO-Position angeboten bekommen, ist es eben noch lange keine CHRO-Position. Das ist halt das Schwierige.
Wobei du aus dem Trinkhalle auch ein Unternehmen wie Flaschenpost bauen kannst. Ne?
Also wenn du das machst, dann ja.
Aber das hat einfach kulturell geschichtliche Hintergründe. Dennis, das hatten wir uns ja mal zwischendurch mal auch mal ausgetauscht. Der Deutsche neigt einfach dazu, schnell aus dem Angelsächsischen zu kopieren, und zwar 1:1. Ja, angefangen von der Dutzkultur etc. pp. Lassen wir jetzt mal so. Ich will nicht den typischen Deutschen raushängen lassen. Aber
es gibt auch welche, die Multimillionäre geworden sind dadurch. Ne? Also wenn ich das zusammen war,
mag sein, aber es gibt.
Ja, das wäre auch schön. Ja.
Danke. Ja, mag sein, aber das ist ja dieses Kurzfristige. Was mir fehlt, ist einfach dieses Kulturelle. Ne? Also ich meine, deswegen hat der Harald ja eben zwei Beispiele genannt. Skandinavier, die bleiben autark in ihrer Kultur, entwickeln sich innerhalb ihrer Kultur. Der Niederländer auch oder der Holländer. Wir haben einfach dieses, aber nichtsdestotrotz, lass uns mal über die Geschichte von euch sprechen. Ich meine, ihr habt ja mit Emma eine große Erfolgsgeschichte geschrieben. Ja, obwohl das in Anführungsstrichen ein Produkt ist, das man heute noch in Ägypten findet im Museum so. Und trotzdem steht die Matratzenbranche ja momentan unter erheblichem Druck. Und vor wenigen Tagen hatte ich ja beispielsweise das Unternehmen Breckle Matratzenwerk in Weida nach fast 100 Jahren Firmengeschichte Insolvenz gemeldet. Was gehört, wir haben letztes Mal jemanden in der 8. Generation, ja. Kein Milliardenunternehmen, aber trotzdem in der 8. Generation. Ich finde das immer richtig toll, sowas zu sehen. Und dann auf der anderen Seite nach 100 Jahren als Unternehmer tut mir das natürlich weh. Wie blickst du denn auf die Entwicklung des Marktes, Dennis?
Ja, unser Markt ist einer, der eher stagniert. Und wir kommen eigentlich fast schon wieder zu dem Punkt, wenn man gründet, wird man sich vielleicht nicht diesen Markt dann nehmen. Ja, das Interessante ist gleichzeitig, ist es ein extrem großer Markt. Und er ist einfach reif für Disruption gewesen. Wir hatten zwar auch eine Phase, wo wir uns erstmal ein bisschen restrukturieren und konsolidieren mussten. Also wir hatten auch eine holprige Phase vor 3 Jahren als hinter uns. Aber wir wachsen wieder. Das in einem stagnierenden Markt, ja, aber weil wir die Dinge, das hatten wir vorher so ein bisschen angesprochen, ne, einfach anders machen. Also wir gehen anders an die Produktentwicklung ran. Wir gehen anders an das Verständnis, wie man Wert für den Kunden generiert ran. Wir gehen anders ran, wie wir das vermarkten. Also wir sind am Ende auch extrem stark einfach im Marketing. Was ich vorhin meinte, sozusagen unsere internen Attributionsmodelle und die Art und Weise, wie wir darüber nachdenken. Also wenn wir TV machen, machen wir nicht einfach nur eine Branding-Kampagne, sondern wir wissen sehr genau, was wir damit erreichen wollen und messen das. Wenn ich das erzähle, denke ich mir immer so, das ist doch eigentlich total simpel und total logisch. Aber ich bin halt doch immer wieder überrascht, genau, dass es andere nicht machen. Und deswegen ja, also definitiv ist das nicht eine ganz einfache Industrie für viele. Wir hatten ja auch gerade über Transformation und Co. gesprochen. Wenn du die Transformation nicht hinbekommst, zumal, das ist auch ein anderes Element. Zum Beispiel die Firma, wo du gerade meintest, die gerade jetzt Insolvenz angemeldet hat. Mhm. Oft sind sie ja selber auch Hersteller. Und wir stellen nicht selber her. Wir haben eher so diesen Apple-Ansatz. Wir designen die Produkte hier in Frankfurt und haben dann klare Vorgaben, die unsere Produktionspartner umsetzen müssen. Ich glaube, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist. Zum Beispiel, wir hatten auch zwischenzeitlich mal ein bisschen eine Umstellung gehabt, wo wir weniger Schaumstoff und mehr in Federkerne investiert haben, weil wir da deutliche Vorteile gesehen haben in der Klimatisierung. Aber das ist dann blöd, wenn du ein Schaumstoffwerk hättest, weil du plötzlich weniger Schaumstoff brauchst. Oder jetzt irgendwie eine neue Technologie, die wir jetzt reingebracht haben, die wird ganz anders hergestellt. Da bringt es mir nichts, wenn ich eben ein Schaumstoffwerk habe. Deswegen, ich glaube, die Transformation sowohl in der Wertschöpfungskette ist so eine Sache, die wahrscheinlich einige nicht so gut hinbekommen. Aber auf der anderen Seite ist es fairerweise auch dann das, was ich gerade beschrieben hatte, so diese Vermarktung und wie man da smart rangeht, hat auch nicht jeder hinbekommen. Also jetzt ohne zu sehr über den Teich zu gucken, auch in den USA ist gerade wieder ein Spieler insolvent gegangen, Insolvenz anmelden müssen. Also auch da, nicht jeder kriegt das dann im Marketing hin, weil der Kunde kommt im Zweifel nicht wieder, weil Matratzen sind halt haltbar. Und wenn dann halt Investoren darauf spekuliert haben, dass das ein Customer Lifetime Value Markt ist und ich mir von dem Gründer erzählen lasse, dass sich das am Ende alles auszahlen wird, naja, Irgendwann holt es einen dann ein, leider.
Wenn du die Zahlen teilen magst, wie viele Menschen nutzen diese 100-Tage-Rückgaberegel? Und ist es nicht so, dass man, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, ich meine, ich hätte mal gehört, 8 bis 10 Jahre hält so eine Matratze und dann solltest du eine neue kaufen, um rückenschonend und so weiter zu unterwegs. Verlängert sich diese Zeit gerade durch diese allgemeine Kaufzurückhaltung, die zu spüren ist, zumindest im deutschen Markt? Ihr seid ja international, habt da natürlich auch andere Märkte, die auch momentan boomen. Ist das was du siehst, also für Deutschland, dass sich das verlängert, dadurch, dass die Kaufzurückhaltung ist? Oder muss man nicht eh kaufen? Also weil du sagst, das ist ein stagnierender Markt, eigentlich muss es ja eigentlich ein repetitiver Markt sein.
Ja, es ist schon, dass es immer wieder auch Zurückhaltung gibt. Also auch wenn ich sage stagniert, also es gibt über Zeit quasi eigentlich stagnierend. Es gibt auch mal Phasen, wo er mal runtergeht und die Leute es aufschieben. Aber irgendwann brauchst du eine neue Matratze. Irgendwann sind die Rückenschmerzen dann doch so schlimm, dass du das neu kaufst. Interessanterweise sehe ich das gar nicht so stark in Deutschland mit der Zurückhaltung. Ich sehe das eher zum Beispiel in UK gerade. Da scheinen mehrere Signale gerade zu zeigen, dass der Markt da eher zurückhaltend ist. Und dann ist aber wieder gleichzeitig, irgendwann werden sie es kaufen.
Hatte Corona euch nochmal einen Schub gegeben?
Ach, total, klar. Corona war eine unserer krassesten Hypergrowth-Phasen. Da sind wir dann von 150 Millionen auf über 900 Millionen, ich glaube fast 950 Millionen gewachsen. Mhm. Aber das war Teil des Problems. Ich weiß nicht, ob wir da heute nochmal Zeit für haben, aber das, was ich vorhin schon mal meinte, wir sind so schnell gewachsen in einer Struktur, die dann irgendwann nicht mehr gehalten hat. Also wirklich unsere IT-Systeme waren nie gebaut worden für eine Firma, die fast 1 Milliarde dann umgesetzt hat und mussten unsere ERP-Systeme migrieren und mussten, also vorhin auch beschrieben, ich musste auch wieder neues Management einziehen, also es gab ganz viele Themen. Und das hat dann irgendwann so geknirscht, dass es nicht mehr richtig funktioniert hat. Und dann auch irgendwann das, was uns stark macht, dass wir eigentlich alle unsere Zahlen und Daten und Fakten kennen, dann irgendwann diese nicht mehr hatten. Übrigens, um deine Frage noch zu beantworten, Harald, unter 10% schicken normalerweise unter diesen 100 Tagen zurück. Also bei uns, beim Wettbewerb vielleicht höher, weiß ich jetzt nicht, aber genau, insofern.
Mit Sicherheit.
Genau. Genau, aber das war Corona insofern Fluch und Segen, also sehr viel Segen sicherlich, aber, und das ist wieder so dieses Thema Regret und so, was hätte man anders machen können und die Fehler, die wir gemacht haben, also, weil ich selber gar nicht sagen könnte, was ich besser gemacht hätte, ob ich da dann schneller auf die Bremse getreten hätte, selbst wenn ich dann 2 Jahre vorher angefangen hätte, die Systeme zu migrieren oder, also, aber es ist eh, ne, ich habe ja immer so das Thema zurückgucken, hätte, ist eh egal, es ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist, aber das ist das Spannende und ich glaube, das ist auch das Wichtige, auch im Sinne von Führung, daraus zu lernen. So, also was haben wir daraus gemacht? Wir haben eine deutlich bessere Firma daraus gemacht. Also ich bin extrem stolz auf das Team, was wir jetzt über die letzten 3 Jahre gebaut haben und die Firma, die wir heute sind.
Aber du hast trotzdem einmal gesagt, dass schwierige Phasen vor allem zeigen, dass ja welche Menschen wirklich an deiner Seite stehen. Ich meine, das weiß man als erwachsener Mensch dann irgendwann, spätestens wenn man dann in so einer Führungsrolle sitzt. Was hast du denn in dieser Zeit über Menschen, aber auch über Unternehmertum gelernt? Das würde mich persönlich mal interessieren.
Ja, so Krisenzeiten zeigen tatsächlich viel über das Team, aber sie zeigen, glaube ich, auch viel über einen selber. Für mich war es so, als wir vor 2 Jahren mal Leute entlassen mussten, also nach dieser Hypergrowth-Phase dann auch restrukturieren mussten, haben wir mal Leute entlassen müssen. Und das war Horror für mich. Das war nicht schön. Und da war es extremst hilfreich, da nicht alleine zu sein. Also einerseits hatte ich einen Mentor, der das einfach schon öfters auch gemacht hatte und mir einfach Ruhe auch gegeben hat. Zu sagen, zu, das sind die Schritte, die man macht. Und also einen fast ein bisschen, weil der hat mich gar nicht so sehr an der Hand genommen, aber es war fast was emotional an der Hand genommen. Ich glaube, so ist es eher. Und dann das andere ist, ja, da bin ich extremst dankbar für, ist, wie wir als Team da zusammengewirkt haben. Also zum Beispiel so eine Entlassung vorzubereiten, machst du ja nicht irgendwie innerhalb von 3 Tagen, sondern das ist wirklich Teamarbeit. Und gleichzeitig muss jeder das auch vertraulich behandeln. Und es ist einfach, also es ist, ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, das zu erzählen. Es war einfach keine schöne Situation. Und gleichzeitig hat es unser Team extremst professionell gemanagt. Vor allem dafür, dass wir das erste Mal gemacht haben. Also von daher in solchen Krisenzeiten war es jetzt in meinem Fall glücklicherweise so, dass ich glaube, wir als Team da deutlich gestärkt rausgegangen sind. Und wie gesagt, ich bin extremst dankbar für mein Team.
Als Consumer-Marke ist Emma ja nun mal auf dem deutschen Markt bekannt und auch international. Ihr seid in über 25 Ländern. Aber keiner weiß eigentlich so, wie groß ihr seid. Und dass ihr tatsächlich so stark gewachsen seid. Glaubst du, ist es heute wichtig, auch als CEO sichtbar zu sein, als Mensch und eben auch die Marke zu repräsentieren und dieses Wachstum zu repräsentieren nach außen?
Erstmal ist es richtig beobachtet. Also wir haben über 50% Markenbekanntheit in Deutschland. Und die Leute kennen die Consumer-Marke Emma, aber die wissen nicht, was für eine Firma dahinter steht. Wenn ich den Leuten erzähle, dass wir irgendwie eine 750 Millionen Euro Firma sind mit 1000 Leuten, sind die meisten überrascht. Und da fragen wir erstmal, ob wir da Produktionsmitarbeiter drin haben. Und nein, das ist keine Produktion. Ich glaube, ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß aber von mir selber, dass das ein Thema für mich ist. Ich glaube, dass wir nicht so bekannt und sichtbar sind, ist am Ende auch eine Ausprägung davon, dass ich mich eher unterm Radar gehalten habe. Unser Podcast ist, ich weiß gar nicht, jetzt Nummer 4 oder 5, den ich in meinem Leben quasi mache. Und ich glaube, das ist ganz simpel Ausfluss daraus, dass ich selber lieber, so wie früher, meinen Businessplan mit 10 Millionen Euro mache und dann lieber outperforme, als mich rauszuwagen und Aussagen zu tätigen, für die man angegriffen werden könnte. Also von daher glaube ich, dass es wieder eher ein sehr persönlicher Faktor von mir ist. Ob es jetzt wichtig oder nicht wichtig ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es hilft, präsent zu sein, auch als CEO präsent zu sein fürs Recruiting. Also da ist auch mein Team, das immer wieder sagt, dass ich nutze zum Beispiel auch LinkedIn gar nicht. Also weder privat noch professionell. Und wenn ich es professionell nutze, dann war das so, weil wir abgestimmt haben, dass das jetzt gerade mal hilfreich wäre. Und mein Team auch mal wieder sagt dazu, bitte nutzt das mehr. Das Einzige, wo ich es nutze, ist, wenn ich mal Kandidaten anschreibe fürs Recruiting. Also wenn ich mal irgendjemanden als High Potential sehe und den für irgendwie eine Rolle für direkt für mich gewinnen möchte, dann schreibe ich den an. Aber dann ist es ein reines Tool. Aber ja, ich glaube, dass das so eine Employer Brand natürlich hilft. Das ist übrigens Unterschied in Lissabon. In Lissabon sind wir als Firma ein bisschen bekannter sozusagen als, ja, wir haben Lissabon Standort. Und da merkt man zum Beispiel, dass die Traktion dann auch eine andere ist. Consumer-seitig weiß ich nicht, ob es einen Riesenunterschied macht. Also das fällt mir schwer einzuschätzen. Also natürlich gibt es natürlich auch ein paar Leute, so wie Elon Musk, die so präsent sind, dass es natürlich auch für den Consumer-Markt einen Effekt hat. Kann aber auch nach hinten losgehen. Ne?
Also kann nach hinten losgehen, haben wir gesehen. Ja. Genau. Wobei der IPO jetzt ziemlich gut war, aber gut.
Ja, gut. Ich meinte jetzt eher so diese Tesla-Phase, wo ich glaube, die Leute dann auch keinen Bock mehr auf Teslas
hatten. Damit haben auch wieder welche Geld verdient mit dem Sticker. Der ist ja Millionär geworden.
Ja, genau, Sticker, ja. Genau.
Ja.
Aber ja, das finde ich interessant, weil wir hatten gerade vorhin ja schon den Stefan Seifert von Körber erwähnt. Und tatsächlich jetzt gerade sucht er einen CEO-Referenten, also das heißt, der nichts anderes macht, als das Personal Brand des CEOs zu machen in der Unternehmenskommunikation. Also tatsächlich haben die diese Rolle geschaffen und es ist eine Rolle, die jetzt gerade sehr stark im Kommen ist. Also ich habe sie jetzt schon mehrfach in diversen Posts oder Anzeigen auf LinkedIn jetzt gesehen. Also da tun man sich gerade einige CEOs mit.
Und warum ist die hilfreich? Vielleicht dann einfach mal die Frage zurückgestellt. Ist es wichtig aus deiner Sicht?
Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du jetzt eine B2B oder eine B2C-Marke bist. Ja, in der B2C-Welt ist, glaube ich, eure Unternehmensmarke erstmal die wichtige, weil ihr wollt letztendlich ein Produkt verkaufen. Im B2B-Bereich ist es vielleicht nochmal was anderes. Auf der anderen Seite hast du jetzt einen CEO Telekom, der extrem präsent ist und der das ja wirklich als einer der ersten in Deutschland wirklich durchdekliniert hat und der irgendwo auch eine Sympathiemarke draus gemacht hat. Also das heißt, es zahlt irgendwo dann schon auf die Marke, selbst bei einer Consumer-Brand, stark ein. Das ist immer ein bisschen die Frage, was kannst du erzählen, was hast du zu erzählen, wie positioniert man dich? Und ich glaube, insgesamt hilft das. Wem es auf jeden Fall hilft, ist es Employer Branding, gar keine Frage. Das ist unfassbar viel wert und da schreit auch jeder HRer sofort Juhu. Wenn sie irgendwie eine Führungskraft haben, die sagt so, ja, alles klar, ich zeig Präsenz, ich gehe da raus. Auch mit dem Risiko natürlich auch mal einen Shitstorm zu kriegen oder sonstiges und wie man da drauf reagiert, da musst du halt mit leben, dass nicht jeder dich dann vielleicht mag oder nicht mag. Aber ich glaube schon, dass es auf der langen Sicht einfach viel bringt und auch für Investoren und so weiter. Also wird es nicht vernachlässigen.
Ich glaube, auf Investorenseite bin ich bei dir. Also wenn man, glaube ich, Geld einsammeln sollte, da waren wir definitiv nicht geeignet drin, eine Personal Brand oder sonst wie eine Brand zu bauen. Deswegen haben wir ja kaum Geld bekommen.
Und trotzdem sehe ich halt auch viele, die es halt momentan schlecht machen. Nur weil sie denken, sie müssen es machen, kommt dann halt sehr viel Persönliches rein, was keinen Menschen so wirklich interessiert, oder Privates, Entschuldigung, nicht Persönliches, das habe ich selber einen Fehler gemacht, weil das Persönliche soll ja drin sein, aber eben nicht das Private. Und das, dann wird auch LinkedIn immer mehr zu so einem Facebook und dann sagst du, okay, wo ist der Mehrwert jetzt wirklich für die Person, für die Marke oder sowas? Und ich glaube, das ist ein schmaler Grat und deshalb ist man gut beraten, da auch irgendwie jemanden an seiner Seite zu haben, der das auch immer wieder gegenprüft.
Ich denke aber auch, das hat wieder was mit kulturellen Themen zu tun, auch was die DNA in diesem Land ist, eine Fehlerkultur. Der CEO möchte keine Fehler machen. Du denkst ja nicht, welchen Effekt hat das für diese Firma und welche Vorteile, sondern man denkt erstmal, hast du ja jetzt auch gerade gesagt, und ich muss mir die Schuhe auch anziehen. Ich habe auch lange gedacht, ich bin der CEO, also ich kann mir keine Fehler erlauben. So, was wäre wenn? Was ist wenn? Dann geht ja nicht so. Und wir hatten glücklicherweise den Harald dann bei uns, der dann diese Kultur reingebracht hat, LinkedIn. Heute ist das irgendwie das Gefühl selbstverständlich und wird Druck gemacht, dass die nächsten Posts pünktlich rausgehen. Aber es gab eine Zeit, da haben wir diskutiert, wollen wir nach außen? Und dann auch, und ich war auch ehrlich gesagt nervös, weil du hast natürlich unterschiedliche Berater, unterschiedliche Meinungen. Und der eine liked das eine, wo du denkst, oh Gott, warum hat er das jetzt getan? Weil du stehst trotzdem mit der Marke Deininger. Das sind so Dinge, wo ich sage, obwohl jetzt keiner von uns jetzt, da Harald ein Vollprofi ist, redet, der spricht da so, aber ich könnte dir jetzt nicht zwischen privat und persönlichen oder auch keiner meiner Kollegen, das war so ein Wording, wo wir gesagt haben, was sollen, können das nicht anfangen. Wenn ich da etwas Persönliches poste, ist es persönlich. Oder wenn ich reagiere, ist es immer irgendwie persönlich privat. Also diese Unterscheidung kannten wir nicht, weil wir keine Marketing-Erfahrung haben. Also das sind, glaube ich, so typische Sozialisierungseffekte, die du dann hast. Und das haben natürlich große CEOs mit größeren Verantwortung noch viel stärker, nicht? Aber wir müssen da trotzdem einen Mittelweg finden, wie wir das Produkt oder das Ziel erreichen, immer noch größer zu, also noch bekannter zu machen. Ich meine, ihr seid in 25 Ländern unterwegs, ihr seid ein Frankfurter Unternehmen, worauf ich sehr stolz bin. Ihr macht hunderte Millionen Euro Umsatz, nahezu fast eine Milliarde. Das kennt man so nicht, ja. Man kennt die Wettbewerber, die dann ganz stark im Fernsehen waren, ja, mit Didim und dann .de und dann weiß man sofort und das merkt man sich dann, ja. Insofern, also.
Kommt auch an, welchen Fernsehkanal
ja,
du
ja,
guckst.
Ich weiß,
ja, genau. Lineares Fernsehen gucke ich gar nicht mehr, Joy.
Das ist tatsächlich so. Daran merkt man die unterschiedliche Zielgruppe.
Ja, aber, aber jetzt mal die letzte Frage. Auf welcher Matratze schläfst du eigentlich? Also welches Modell von Emma?
Noch auf der Matratze von 2014, als wir gerade sozusagen Emma angefangen haben. Also definitiv kann ich behaupten, die halten. Aber ich warte darauf, es kommt quasi noch eine Ergänzung von unserer neuen Produktlinie jetzt in den nächsten Monaten raus. Und die bekomme ich. Die sogenannte Performance Pro, die kommt bald raus.
Performance Pro, das lässt aber auch tief blicken
und jetzt,
hier.
Genau, und jetzt kriegt ihr noch hier den Discount.
Und du brauchst auch die Performance Pro, Joy, ne?
Performance Pro. Und zwar nicht nur zu Hause, sondern auch hier.
Ja. Ich sag's dir, klasse. Das ist doch schön. Super.
Ja.
Vielen Dank, lieber Dennis, für das kurzweilige Gespräch und vor allem auch für deine Fragen. Das haben wir bisher selten gehabt, dass jemand auch mal Gegenfragen gestellt hat. Fand ich total erfrischend und gut. Und ja, wir haben, glaube ich, über viele gute Themen unter Thema Führung und die Hoch und Downs, die man als Unternehmer dann auch hat, gesprochen. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke euch.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr alle Folgen des Suits & Sneakers Podcasts auf den Webseiten von Deininger und 514 sowie eure favorisierten Podcast-Plattformen wie zum Beispiel auf Apple Podcasts und Spotify.
Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Macht es gut und wir hören uns in 14 Tagen wieder mit einer neuen und letzten Digitaledition vor den Ferien, vor dem Sommerbreak. Insofern, bis bald.
Bis bald. Danke, ciao. Danke, Dennis.
Danke euch.